Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruitz, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruitz investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruitz ins neue Jahr auf fruitz.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruitz.
Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. €6,4 Milliarden kann Österreich im kommenden Jahr einsparen. Zumindest sehen das die Koalitionsverhandler von FPÖ und ÖVP so. Wir sprechen heute darüber, wie sich Freiheitliche und Volkspartei so schnell einig geworden sind, ob die blau-schwarze Koalition damit fix ist und darüber, ob die FPÖ mit diesem Sparkurs ihre Wahlversprechen über Bord wirft. Jan-Michael Machert aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Am Freitag erst haben FPÖ und ÖVP offiziell Gespräche miteinander gestartet und schon gestern Montag wurde dann eine Einigung auf einen Budgetplan verkündet. Und zwar einer, der ohne dieses Defizitverfahren der EU auskommt. Wir haben da letzte Woche im Podcast schon mal drüber gesprochen. Wer sich da noch nicht auskennt, am besten nachhören. Jedenfalls muss Österreich, wenn es so ein Defizitverfahren vermeiden will, mindestens 6 Milliarden € kommendes Jahr einsparen. Woher sollen die jetzt also kommen?
Es ist eine gute Frage. Wir haben ja nur, wie alle anderen Medien auch, eine sehr dürftige Aufstellung bekommen. Es ist eine, sage ich jetzt mal, fünfspaltige Tabelle plus eine Summe, die dann drunter steht, die sich momentan einfach sehr schwer nachvollziehen lässt, ob die tatsächlich einhaltbar ist oder nicht. Die Parteien sagen dazu, wir haben halt diese Tabelle bekommen, der Finanzminister dann tatsächlich eine tiefergehende Aufstellung, wie das alles zustande kommen soll. Und ich sage mal, auch für uns Journalistinnen und Journalisten, die das eigentlich seit Wochen betreuen, dieses Thema Defizitverfahren und wie man beim Budget einsparen kann, ist es auch noch nach wie vor schwer nachvollziehbar, was sich zum Beispiel so in der Bezeichnungen wie Stabilitätsbeitrag der Bundesministerien über 1 Milliarde, was sich dahinter verbergen soll. Also ich vermute, dass sich die Ministerien aus ihrem Budget daran beteiligen in irgendeiner Form. Dann gibt es sowas wie Ausgabeneffizienz durch Reformen, die nicht näher definiert sind. Dann gibt es eine Reduktion der Förderquote von dem Löwenanteil, eben 3,18 Milliarden, wo ja schon ein bisschen durchgeklungen ist, wohin die Reise geht, also so Richtung Klimabonus, Streichung und Bildungskarenz. Dann gibt es Anpassungen im Steuersystem, wo der Verdacht nahe liegt, dass sie sich ein bisschen an dem beholfen haben, was die Dreierkoalition oder die Fast-Dreierkoalition schon ausverhandelt hat. Also da gibt es auch eine Aufstellung dazu, die wir mal zugespielt bekommen haben, die nämlich spannenderweise 970 Millionen ausmacht, also sehr nah an diese 0,92 herankommt oder an diese 920 Millionen, wo es da um Umwidmungsabgaben geht, um eine Ausweitung der Digitalsteuer, um Übergewinnsteuer im Energiebereich. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich sich so übertragen lässt, ob der Verdacht liegt nahe und dann steht auch wieder sehr leicht nachvollziehbar einfach weitere Maßnahmen da, auch rund 1 Milliarde. Also in Summe können wir es überhaupt nicht nachvollziehen, was da eigentlich dahinter steckt im Moment.
Aber heißt das, es gibt dann tatsächlich auch noch nicht mehr Details oder die werden jetzt einfach noch nicht verraten?
Also die FPÖ behauptet, dass wir da am Donnerstag wahrscheinlich mehr erfahren. Sie wollten jetzt einfach mal diesen Brief dem Finanzminister mitgeben, der sich ja momentan in Brüssel aufhält und dort dafür sorgen soll, dass durch diesen Brief, durch diesen Steuerplan dieser vielleicht Regierung davon absieht, ein Defizitverfahren gegen Österreich einzuleiten. Also sagen wir so, eigentlich möchte die FPÖ mal auf Nummer sicher gehen, diese Zahlen einmal Brüssel vorlegen und wenn Brüssel dann jo eh sagt, dann erfahren wir wahrscheinlich auch mehr.
Du hast schon Klimabonus und Bildungskarenz angesprochen. Das wissen wir eben aus den vorherigen Verhandlungen auch, dass das Thema war. Die FPÖ will vor allem ausgabenseitig einsparen. Und das meiste Potenzial, wenn man sich die Staatsausgaben anschaut, das gäbe es bei den Pensionen. Die liegen nämlich bei rund 1/4 der Staatsausgaben. Die FPÖ kritisiert aber seit Jahren eigentlich jegliche Sparmaßnahmen, die Pensionistinnen und Pensionisten treffen könnten. Meinst du, sie bleiben dabei oder könnten sie hier einknicken?
Also ich glaube, dass on the long run da ein Sparpotenzial her müsste. Also ich glaube einfach, dass man dort, weil es ja auch momentan bei dem Sparpotenzial, über das wir reden, ja momentan um dieses Jahr geht. Also insgesamt müssen wir über 7 Jahre rund 18 Milliarden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einsparen. Also das heißt, da müsste man sich auch über die nächsten Jahre etwas überlegen, beziehungsweise auch ein Stück weit hoffen, dass die Konjunktur anspringt. Ich glaube, dass man bei den Pensionen was machen muss. Das war ja auch schon bei der Fast-Dreier-Koalition ein riesengroßes Thema, wo sich traditionell die Großparteien sehr schwer tun, weil sie eigentlich in den vergangenen Jahren immer Pensionsgeschenke verteilt haben, meistens vor Wahltagen, weil es auch eine wichtige Wählergruppe nach wie vor für die ehemaligen Großparteien ist. Und die FPÖ tut sich auch schwer und will eigentlich auch einen großen Bogen drumherum machen, weil sie sich ja auch dieses Chiffre der Partei des kleinen Mannes über Jahre schon verpasst hat und auch, sag ich mal, einen Großteil ihrer WählerInnen schafft, einfach eher mit Sozialkürzungen sich eher schwer tun würde in der Breite. Also ich glaube, da tut sich die FPÖ schwer, aber vermutlich wird es nicht anders gehen, wenn man sich einfach die Sparziele anschaut, das Österreich durchziehen muss, außer der FPÖ fällt noch ein Knie ein, wie man jetzt auch das in kürzester Zeit erledigen kann.
Genaueres erfahren wir dann hoffentlich am Donnerstag, wie du schon gesagt hast. Du hast auch schon den Übergangsfinanzminister Gunther Mayer angesprochen, der eben heute in Brüssel da diesen Plan vorstellt. Kannst du uns da nochmal kurz zusammenfassen, was ist da der Fahrplan?
Naja, im Grunde geht es darum, eben dieses Defizitverfahren bestmöglich zu vermeiden. Das war im Dreiergespann vorher noch ein offenes Thema. Also da war eigentlich speziell die SPÖ dafür, ein Defizitverfahren anzunehmen, weil man gerade im ersten Jahr deutlich weniger sparen müsste. Jetzt ist es so, dass wir es mit zwei Parteien zu tun haben, die von Anfang an gesagt haben, ein Defizitverfahren wollen wir nicht. Eigentlich sind sich da auch beide einig, dass man diese sogenannte Steuerung, die jetzt ja gar keine Steuerung ist, sondern eigentlich eine Beihilfe aus Brüssel, die das Ganze schon ein bisschen überwacht und einfach schaut, wie man das Budget Österreichs wieder auf Kurs bringen kann. Aber man macht es ja trotzdem eigenständig. Es gibt einfach nur unterschiedliche Fahrpläne. Und Kickl hat das jetzt einfach sehr deutlich gesagt, dass man sich aus Brüssel nicht steuern lassen möchte. Also sprich, man will sich diese Freiheit, diese sogenannte Freiheit nicht nehmen lassen. Das geht im Gleichklang mit der Industrie, die das ja genauso sagt. Das wäre eine Selbstaufgabe, wenn Österreich da jetzt quasi sich unter Anführungsstrichen besachwalten lassen würde. Wie gesagt, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist es eine Stütze aus meiner Sicht. Und da geht es jetzt aus Sicht der beiden Parteien, also da hat sich das Finanzministerium immer untergeordnet. Also sie haben immer gesagt, okay, wir haben zwar noch keine Koalition, aber die Koalitionsverhandler haben da sozusagen ein Stimmrecht, also sprich, worauf man sich da einigt, das übergibt man dann auch in Brüssel. Das wäre eben bei der Dreierkoalition wahrscheinlich ein Defizitverfahren gewesen, eventuell. In dem Fall ist es jetzt eben deutlich nicht so.
Die Kritik an einem Defizitverfahren hat ja bislang geheißen, dass es dann einfach ein Reputationsschaden ist für Österreich, wie vielleicht bei Krediten oder so schlechtere Konditionen bekommen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann geht es der FPÖ vor allem darum, das Bild aufrechtzuerhalten, wir schaffen das ohne die EU oder wir sind quasi frei von der EU sozusagen.
Genau, also ich glaube, da geht es einfach wirklich um, das wäre ein Image-Schaden aus Sicht der FPÖ, wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir nehmen ein Defizitverfahren in Kauf oder gehen eigentlich schon mit dem Gedanken rein, dass wir das einfach so annehmen, weil sich gerade die FPÖ ja in den vergangenen Jahren eher als, sage ich mal, jetzt sehr diplomatisch betrachtet, als EU-kritische oder EU-skeptische Partei positioniert hat. Ich würde sogar eher sagen, als eine Partei, die, gerade wenn man so an Festung Österreich denkt, eher die EU als Feind betrachtet, kann man sagen, und das ja über Jahre aufgebaut hat und auch dadurch gewählt wurde. Und es gibt ja auch eine gewisse EU-Skepsis in der Bevölkerung und ich glaube, dass dieses wir lassen uns da nichts vorschreiben von irgendwelchen fremden Mächten, dass das in der Bevölkerung durchaus haften bleibt.
Jan, was sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, diese Budgetverhandlungen, die sind ja wie so ein Damoklesschwert über den Verhandlungen der Dreierkoalition gehangen. In rund 100 Tagen haben sie es nicht hinbekommen, sich da zu einigen. Wie schafft das jetzt Blau-Schwarz an einem Wochenende?
Ich glaube, das sind eigentlich drei Dinge. In erster Linie haben wir es jetzt mit keinem Dreiergespann, sondern mit zwei Parteien zu tun. Das macht schon mal vieles leichter. Dann ist es so, dass wir es mit zwei Parteien zu tun haben, die sich in den vergangenen Jahren in unterschiedlichsten Positionen immer weiter angenähert haben. Also die ÖVP ist beim Thema Migration deutlich schärfer geworden. Dafür hat sich die FPÖ in den vergangenen Jahren ein Wirtschaftsprogramm verpasst, das eigentlich, sage ich mal, eins zu eins das ist, was auch die ÖVP vorlegen würde. Das heißt, da kommt man schon mal leichter zusammen. Das sagt man auch innerparteilich in beiden Parteien. Und dann ist es so, dass, das hat ja auch Christian Stocker, der neue ÖVP-Chef, auch schon gesagt, dass man ja auch schon Vorarbeit geleistet hat in den jetzigen Verhandlungen. Also sprich, da lagen ja schon die Budgetzahlen am Tisch, da lagen wahrscheinlich auch schon die Förderungen am Tisch. Das heißt, man konnte schon aus dem Vollen schöpfen, hat da auf keine Zahlen aus dem Finanzministerium erwarten müssen, sondern konnte eigentlich recht zügig da mit den Streichungen beginnen, weil das war ja schon, wie gesagt, in den vorherigen Verhandlungen eben der Grund, warum das alles zerschellt ist. Einfach auch deshalb, weil sich die beiden Parteien sehr einig sind, dass man eben keine neuen Steuern einführt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt skeptisch, ob das tatsächlich so passiert, weil das, was sie als Änderungen im Steuersystem ansehen, glaube ich, kommt eine Erhöhung gleich zumindest. Also das hätte auch die ÖVP auch vorher ausgeschlossen. Aber grundsätzlich ist man sich da in der Herangehensweise, glaube ich, recht einig. Also auch gerade was so Klimaförderungen zum Beispiel betrifft. Beziehungsweise hat man halt keinen, unter Anführungsstrichen, lästigen Partner, der zum Beispiel sagt, Klimabonus können wir gerne einkürzen, aber wir müssten sozial staffeln. Das wäre halt die Position der SPÖ gewesen. Also sprich nicht das volle Volumen einfach streichen, sondern noch ein bisschen was davon übrig lassen. Ich glaube, darum gingen diese 3 Tage einfach wahnsinnig schnell. Und was man auch dazu sagen muss, das war mir von Anfang an klar, dass das jetzt die Erzählung sein wird. Man will ja der Bevölkerung ja auch sehr rasch zeigen, so wenn die ÖVP nur gewollt hätte, hätten wir schon längstens eine Regierung. Wie man sieht, also sprich, das ist jetzt auch diese Speedkills-Erzählung, die jetzt einfach uns, glaube ich, begleiten wird.
Was wäre dann deine Einschätzung, wenn dieser große Brocken das Budget über die Bühne gebracht wurde, ist dann die Koalition zwischen Blau und Schwarz so gut wie fix?
Also aus meiner Sicht fehlt da eigentlich nicht mehr viel. Also das war, glaube ich, schon der größere Brocken, wie schnell es geht, auf was man sich einigt, beziehungsweise wie schnell man einfach ins Tun kommt. Das war vielleicht von Anfang an auf den ersten Blick nicht so klar, weil die ÖVP sich sehr stark eigentlich abgegrenzt hat im Wahlkampf, speziell zu Kickl, dem man jetzt ja auch ins Kanzleramt verhelfen würde damit. Erstens, also ich finde, rein atmosphärisch haben sie auch beide Parteien betont, wie schnell man das jetzt irgendwie auf den Weg gebracht hat, wie toll das ist und so weiter. Also sprich, der erste Schritt ist getan und ich glaube, eigentlich ein wesentlicher, sprich, wenn man auch dieses Defizitverfahren tatsächlich vermeiden würde, glaube ich, kann man das aus Sicht beider Parteien einmal als Erfolg verbuchen, als gemeinsamen. Jetzt geht man halt in die Untergruppen. Auch da gab es ja schon Vorleistungen. Also ich glaube, die Positionen der ÖVP sind klar. Man hat gewisse Einigungen mit anderen Parteien erzielt. Ich glaube auch, dass das nicht wahnsinnig lang dauern wird, vom Gefühl her. Also da hört man auch aus der FPÖ heraus, in Wahrheit kann man da relativ schnell aus dem Restbeständen des Regierungsprogramms von 2017 sich mit ein paar neuen Positionen relativ bald was zusammenbauen. Man ist sich, glaube ich, auch in vielen Dingen sehr einig. Ich glaube, über Migration braucht man nicht lange reden. Dass man da Verschärfungen sehen wird, ist, glaube ich, sehr klar. Ich glaube, auch beim Thema politischer Islam und so weiter, bei all diesen Dingen braucht man nicht lange überlegen. Es ist eher die Frage, wie man, sage ich jetzt mal, gewisse Reizthemen aus Sicht der ÖVP umschifft, um nicht gänzlich als Steigbügelhalter zu gelten. Nämlich, wenn man das Thema Russland-Ukraine betrachtet, also Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine betrachtet, da hat die ÖVP eigentlich immer eine sehr klare Position gehabt, auf Seiten der Ukraine zu stehen und sehr klar zu benennen, wer der Aggressor ist. Das ist bei der FPÖ dezidiert nicht der Fall. Es ist auch die Frage, wie man in der EU auftritt. Also bis dato war es eigentlich immer so, dass die ÖVP sich als Europapartei betrachtet hat und das ihr eigentlich auch immer sehr wichtig war, auch wenn sich das, sage ich jetzt mal, im Großen und Ganzen immer wieder durch Kritik auch seitens der ÖVP verändert hat. Aber ich meine, Kritik ist ja völlig okay. Also es ist eher die Frage in solchen Punkten, auch wenn man das Sky-Shield betrachtet, wie man mit diesen Dingen umgeht in Zukunft. Ich glaube aber ehrlicherweise auch aus der Erfahrung jetzt des Interviews mit Christian Stocker, bei dem ich ja dabei war, habe ich eher das Gefühl, dass das überwindbare Dinge sind. Da wird man sich wahrscheinlich Formulierungen einfallen lassen, weil mir momentan ehrlicherweise so vorkommt, das hätte die ÖVP mit der großen Gegenwehr abgeschlossen. Gerade wenn ich mir so anhöre, dass Christian Stocker, wie er es nennt, quasi eine neue Philosophie in Regierungen einführen möchte. Also sprich, man fusioniert nicht, wenn man in eine Regierung geht. Also sprich, man wird nicht zu einer Partei, sondern man hat ja dann bloß ein Programm und teilt sich halt ein bisschen die Zeit miteinander. Und wenn jetzt da die rechtsextremen Identitären, mit denen ja die Partei unter Kickl ein enges Verhältnis pflegt, wenn die jetzt dann im Staatsdienst unterwegs wären, ist das jetzt nicht so seine Sache, weil er ist nicht Nanny der FPÖ. Da muss man immer sagen, trotzdem verhilft die ÖVP der FPÖ zur Kanzlerschaft damit. Und ich meine, das erinnert mich halt einfach sehr stark an die letzte Auflage unter Sebastian Kurz, mit dem Unterschied halt, dass die ÖVP noch den Kanzler gestellt hat. Aber da hat man ja auch über viele, viele Dinge hinweg gesehen, bis halt dann ein Rechtsterrorist in Christchurch 51 Menschen umgebracht hat. Dann hat man plötzlich erkannt, die Identitären sind vielleicht doch ein bisschen schwierig. Dann hat man damals eben damit begonnen zu sagen, bitte distanziert euch davon, obwohl es ja schon längstens klar war, was da eigentlich Sache ist. Und ich sage mal so, allein die Episode grundsätzlich, dass Christian Stocker auch das ziemlich egal ist, muss man sagen, und er nur noch sagt, Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, das halte ich eigentlich nur noch für ein bisschen, ja, ein bisschen Gedöns, bevor man es halt dann einfach macht. wirkt für mich eher nicht so, als wird da nur wahnsinnig viel dazwischenstehen.
Vielleicht trotzdem noch die Nachfrage, was ist denn mit diesen Spekulationen, dass die ÖVP da jetzt vielleicht doch noch auf Zeit spielt und eventuell Neuwahlen eigentlich forcieren möchte?
Ich glaube es fast nicht. Ich meine, natürlich dieses Defizitverfahrensding, also quasi diese Pressekonferenz, sollte man vielleicht jetzt auch nicht überbewerten, weil es da einfach um Termine ging. Also es war einfach dieser 15. wichtig, weil da einfach die Übergabe aus Österreich geplant war. Der 21. wird dann darüber entscheiden, also der 21. Jänner wird darüber entscheiden, ob wir jetzt ein Defizitverfahren haben oder nicht oder wie das abläuft. Also das heißt, es waren formale Termine, also vielleicht darf man das jetzt auch nicht überbewerten, aber grundsätzlich wirkt mir das so, als hätte man sich ein bisschen damit abgefunden, dass das jetzt einfach so ist. Und ich meine, zwei Dinge machen das auch ein bisschen unausweichlich. Das eine ist, ich sehe einfach nicht, wie diese Dreierkoalition noch einmal Gespräche aufnehmen sollte. Das hat halt einfach über viele, viele Wochen einfach nicht funktioniert, dass man einander einfach nicht so viel gönnt, dass sich das ausgeht. Ich glaube, man hat auch den Ernst der Lage einfach nicht erkannt, kommt mir vor, weil man einfach sehr früh sehr destruktiv war, teilweise. Und dann, sage ich jetzt einmal, das Thema Neuwahlen macht eher den ehemaligen Großparteien Angst als der FPÖ. Momentan würde Kickl als einziger, glaube ich, als Sieger daraus hervorgehen. Und dann nach gescheiterten Verhandlungen, vielleicht noch einmal geschwächter in Verhandlungen zu gehen, ist natürlich auch unattraktiv. Und die FPÖ, wenn man ihr so zuhört, schaut da einfach sehr genüsslich zu, hat einfach schon sehr genüsslich auch diese vorherigen Verhandlungen betrachtet, hat es jetzt mit einer geschwächten ÖVP in der Verhandlungsposition zu tun. Ich sehe das eher als unausweichlich im Moment. Und auch die Kräfte in der ÖVP, die das eher skeptisch betrachten, denken sie halt auch pragmatisch, was soll jetzt nur sein?
Das heißt, die Variante, die vielen jetzt wochenlang als undenkbare Alternative galt, die wird immer realistischer. Was meinst du, Jan, wie lange wird es denn dauern, bis so eine Regierung stehen kann?
Also wenn man sich in der FPÖ umgehört hat, schon im Oktober, hat es eigentlich geheißen, ja, wie gesagt, aus dem Regierungsprogramm 2017 und aus ein paar neuen Positionen, weil sich die Zeiten ja doch ein bisschen verändert haben, lässt sich relativ schnell was schnitzen in 2-3 Wochen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, aber jetzt hat man sich ja doch auch diesen Budgetberg da mal aus dem Weg geräumt. Also mal fürs erste Jahr, muss man auch sagen. Also sprich, das Thema Budget ist noch nicht erledigt. Man muss schon noch einiges passieren. Aber ich halte es für durchaus möglich, dass wir da relativ bald eine Einigung sehen. Weil ich sehe jetzt einfach bei diesen Untergruppen nicht die großen Hürden. Ich glaube auch, dass man bei diesen Reizthemen, sage ich mal, für uns Journalistinnen und Journalisten, die da sehr darauf achten und vielleicht auch in der breiteren Öffentlichkeit, dass man da irgendwie Formulierungen finden wird, die kritische Leute eher als schwierig betrachten, aber denen drüber helfen werden. Also Stocker sagt, es ist noch nicht durch und Stocker sagt, es ist auch möglich, dass das keine Koalition wird, aber angesichts der Umstände sehe ich das eher schneller fertig als später.
Wir können also gespannt bleiben, ob wir schon in den nächsten Wochen hier darüber sprechen, dass die erste blau-schwarze Regierung tatsächlich steht. Vielen Dank dir, Jan-Michael Machertz, für die Einschätzungen dazu heute.
Danke.
Von mir gibt es jetzt noch gleich 3 weitere Dinge, die Sie heute unbedingt noch wissen sollten. Davor ein kurzer Aufruf. Falls Sie Thema des Tages noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das gerne. Dann verpassen Sie keine weitere Folge und Sie unterstützen uns gleichzeitig dabei, dass uns neue Hörerinnen und Hörer finden können. Eine klassische Win-Win-Situation, würde ich sagen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen könnte es in den nächsten Stunden zu einer Einigung über einen Geiselaustausch kommen. In einem ersten Schritt sollen 33 Geiseln gegen verurteilte Palästinenser ausgetauscht werden. Wie viele ist unklar, das hängt davon ab, wie viele der Geiseln noch am Leben sind. Das Abkommen sieht auch einen schrittweisen Rückzug der israelischen Truppen vor. Beobachter sprechen dabei von einem Trump-Effekt, da der designierte US-Präsident Donald Trump forderte, dass die Geiseln vor seiner Amtseinführung am 20. Jänner freigelassen werden. Zweitens, frei ist jedenfalls Donald Trump selbst, laut Ermittlungen des US-Justizministeriums allerdings nur, weil er erneut zum Präsidenten gewählt wurde. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht heißt es, Trump hätte, Zitat, beispiellosen kriminellen Aufwand betrieben, um an der Macht zu bleiben. Zum Beispiel soll er bei der Wahl 2020 gezielt versucht haben, die Erfassung von Wählerstimmen zu verhindern. Und drittens, es ist erst Mitte Jänner und schon kommen harte Zeiten auf AllergikerInnen zu. In den nächsten Tagen kann nämlich vor allem in Wien schon der Pollenflug der Hasel beginnen. Davor warnt der Pollenservice der MedUni Wien. Losgehen soll es beim nächsten Sonnenschein und Temperaturen ab 5 Grad. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Und wenn Sie noch einen weiteren Podcast hören wollen, dann gibt es heute auch eine neue Folge Lohnt sich das? Da geht es darum, wie Reiche Steueroasen für sich nutzen und was wir Normalverdienenden davon lernen können. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie die Podcast-Redaktion unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Supporter. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruits, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruits investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits ins neue Jahr auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.